Herzlich willkommen zu Rapid Talks, dem ultimativen Speed-Podcast für dich als Coach und natürlich für alle Schnelligkeitsenthusiasten. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei seid.
Ja, liebe Hörer, herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Rapid Talks. Thomas, hallo an dich. Und heute wird's wieder richtig schnell, und zwar mit einem Gast der Extraklasse. Wir fliegen über den großen Teich Richtung USA, Richtung Georgia, Richtung Atlanta, in die Olympiastadt von 1996. Es geht um den Weltrekordtrainer und Vice President. Doch von was? Das erfahrt ihr jetzt im Podcast. Bleibt dran und wir sind gleich wieder da.
Felix, ich grüße dich.
Hallo Thomas.
Warst du schon mal in Atlanta?
Ja, war ich. Tatsächlich, zweimal sogar. Aber nur, einmal in der Stadt, einmal am Flughafen. Also zählt eigentlich nur einmal.
Ja, du bist der Weltbürger ja sowieso. Und Atlanta, ehrlicherweise, war ich noch nicht. Aber da gibt es ein, ja, ich sag mal, Kristallisationspunkt im Bereich Speed.
Ja, wer hätte es gedacht? Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass du mir jetzt über die schönen Bäckereien in Atlanta erzählen willst oder so.
Genau, die neue Maisplantagen in, weiß
genau,
ich was.
Nicaragua.
Nicaragua, genau. Obwohl Nicaragua ist auch interessant. Also
es ist tatsächlich interessant. Auch, guck mal, gerade Nicaragua ist ein mega geiler Surfspot zum Beispiel.
Ich weiß jetzt nicht, wie ich darauf komme, Nicaragua, aber hast du das gesehen? Stichwort Messi, Fußballer, Lionel Messi, der hat eine Person angestellt, die unheimlich schnell ist, und es gibt Personen, die wir noch gar nicht einbezogen haben in unserem Sprint-Speed-Bereich.
Und jetzt kommt's.
Das habe ich gesehen, das müssen wir mal, ich sag mal, teilen. Der hat einen Bodyguard, der von der Seitenlinie beim offiziellen Spiel losgerannt ist, als ein Jugendlicher auf den Platz gestürmt ist und zu Messi gerannt ist.
Voll umgetackelt und der ist dann 10 Meter durch die Gegend geflogen?
Das nicht, aber der hat den tatsächlich super schnell eingeholt. Also krass. Diagonal, und ich habe erstaunt, das war, also alle ehemaligen Sprinter oder so, bewirbt euch bei diesen großen Fußballstars, die haben Kapazität. Wenn ihr noch ein bisschen Kampfkunst könnt oder so und ihr schnell seid, es ist enorm.
Muss aber nur Leute umrennen oder so.
Nee, der hat jetzt nicht umgerannt. Das waren jetzt nicht die normalen Helfer, sondern der hat den ganz normal festgehalten. Also lieb und nett.
Also du brauchst eigentlich so einen Kasten, der auch schnell ist. Also so Shoutout an Jonas hier zum Beispiel.
Ja, zum Beispiel. Genau. Ne? Der Jonas würde das auch machen. Oder würde er ihn umrennen? Ich weiß es nicht. Naja,
Grüße an Jonas, LG Olympia Dortmund an dieser Stelle.
So geht's weiter, genau. Aber back zu unserem Super-Speed-Bereich hier, zweite Staffel. Und ich freue mich natürlich, dass wir einen Experten haben, der, das ist ja auch ein Anliegen, eine Geschichte hat, die enorm ist. Und wir wollen gar nicht so viel erzählen. Hört euch das an. Hört euch, das ist als Inspiration gedacht für euch Coaches, die natürlich sich weiterentwickeln wollen, die auch in jungen Jahren schon sagen, ich möchte dahin. Wie komme ich dahin? Und das wissen wir selbst. Wenn man jung ist, ist man natürlich als Trainer mangels Erfahrung, mangels vielleicht natürlich auch Wissen noch nicht so angesehen. Und er ist trotz seines jungen Alters in den USA, hat er sich da durchgebissen. Und das ist jetzt der erste Trainer, der Weltrekordtrainer über 110 Meter Hürden, Aris Merritt. Der Trainer, den haben wir heute hier am Mikro gehabt und live zugeschaltet aus Atlanta.
Und da ist jetzt die Connection nämlich, ne? Atlanta, hier sind wir wieder.
Ja. Yes, das ist the bridge to Atlanta. Ja, und dieser Trainer, das ist Andreas Behm, eigentlich aus Frankfurt, ja, ich sag mal, in Europa, Spanien und so weiter, Länder durchlaufen, dann Richtung USA, Universität, werden wir auch gleich nochmal sagen, und hat sich dort als Trainer etabliert, vor allen Dingen als Werdegang sehr, sehr interessant, ehe wir da mal hinkommen. Er ist also wirklich als Sprint- und Hürdentrainer, Texas A&M University tätig gewesen, hat bei sehr vielen Coaches auch trainiert. Hört euch das an, wirklich, da gehen wir nochmal in die Tiefe, da waren wirklich Koryphäen auch dann dabei. Und das sage ich auch immer wieder, nehmt die Erfahrung mit, deswegen diese Plattform, deswegen auch das Speed Summit. Und er konnte dieses Jahr mit einem Video beisteuern dazu auch etwas geben und vielleicht können wir ihn ja auch mal live hier bei uns mal in Europa, in Deutschland begrüßen auf dem Speed Summit.
Aber oder wir gehen ihn in Atlanta besuchen.
Das wäre auch mal was hier. Vielleicht ist da noch mal so ein Notplatz frei und du nimmst mich mal mit Richtung Atlanta.
Ah, ich glaube, das kriegen wir auf jeden Fall irgendwie geregelt, ja.
Ja, wenn du mal so eine World Tour machst oder so und ich hätte jetzt spontan gesagt, ich gehe auch in den Kofferraum. Aber das wird ein bisschen kalt.
Das, ne? Ich wollte gerade sagen, ja, das ist ein bisschen schwierig. Ja. Wobei, ja, wir könnten dich vielleicht als lebendes Tier anmelden oder so.
So als, weiß ich was da, genau, dass wir da sowas machen als Tier, genau, richtig so. Ja,
wenn, du bist ja quasi ein Puma quasi, ne? Also sind wir mal ehrlich, ist es ja quasi...
Ich würde eher sagen Gepard. Unser Tier ist ja das Cheetah, Gepard. Ja?
Okay, ja, Entschuldigung.
Genau.
Aber auch den können wir anmelden.
Genau, aber back to track.
Ja, Thomas.
Also wirklich rate ich mal genau heute reinzuhorchen und auch die Empfehlungen, die er gibt, die wir dann hinterher geben. Er ist auch 2012 US Olympic Track Coach of the Year. Hat alles durchlaufen. Aris Marriott, wie gesagt, 2012 olympisches Gold. Aktuellen Weltrekord immer noch, ja, in Brüssel damals gelaufen.
Wahnsinn.
2012 über 110 Meter Hürden in 12,80. Also 12,80. Wow. Enorm. Andreas hat auch viele andere hochtalentierte Sprinter, Sprinterinnen, Hürdenläuferinnen auch trainiert. Also extrem, was dort alles passiert ist. Erfolgreich an drei Olympischen Spielen hat er teilgenommen als Coach. 8 Weltmeisterschaften. Wow. Und so alt ist er noch gar nicht. Schaut euch das an, hört euch das an. Er gibt da wirklich Tipps, wie man so etwas gestaltet, vielleicht auch als Trainerkarriere. Aber auch, und jetzt kommen wir dazu, wo viele unsere hochwertigen Experten, wenn sie was empfehlen, tatsächlich auch diese Gruppe, ja, ich sag mal, es ist in den USA ja eine Performance-Company, die natürlich Sprint als Basis haben, das ist Altis. Es wird auch so ausgesprochen. Ja. Wir Deutschen sagen immer Altis oder so, aber Altis.world. Was, wo kommt denn der Name Altis überhaupt her, Herr Geißler?
Keine Ahnung. Du wirst es mir sicher gleich sagen.
Ja, Altis war mal eine Fluggesellschaft, die immer Richtung Atlantis geflogen ist und Richtung dann deswegen kommt. Nein, Altis und jetzt wirklich, Altis ist der heilige Hain von Olympia.
Ach was.
Es ist die Bezeichnung für den Kernbereich des Heiligtums von Olympia. Und die Keimzelle, genau, Altis bildete diesen Bereich, wo natürlich diese olympische Bewegung, Spiele etc. im Altertum übernommen wurden. Und da kommt dieses Wort her. Und Altis in dem neueren Bereich ist, wie gesagt, eine Company, die sich beschäftigt, um eben die Performance für Athleten und Athletinnen zu generieren. Aber auch, und jetzt kommt es deswegen für uns so wichtig, mit Kursen vor Ort, über digital etc. Coaches auch weiterzubilden.
Ja, und wenn wir uns jetzt zurückerinnern, wie viele Coaches, die wir schon im Podcast hatten, uns als Empfehlung mitgegeben haben, uns Videos von Altis anzuschauen. Ne?
Genau. Und gerade jetzt unser Speed Summit Award Preisträger 2024, Tim Ressle, der kennt das nicht nur, der war vor Ort. Also ist sowieso, da sage ich ja immer wieder, das ist klasse, wie Tim das gemacht hat. Er ist vor Ort dann auch dort gewesen, hat dieses Mentorship dort auch mitgemacht und war einer von den über 4000 Coaches, die Altis da schon, ich sag mal, geschult hat und das ist enorm. Dan Pfaff, Stu McMillan und natürlich jetzt zentral Andreas Behm, unheimliche Erfahrung in dem Coaching, Hurdles und das ist heute unser Stargast und deswegen wollen wir gar nicht so viel erzählen. Felix, es wird spannend. Es ist spannend.
Ja, ich bin
und
unglaublich gespannt, ja. Ja.
Herzlich willkommen, Andreas Behm. Andreas, herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, Thomas. Freut mich sehr, hier zu sein.
Ja, mich freut es ungemein. Also, wir haben uns ja schon vorher unterhalten, dass du in dem Podcast bist, vor allen Dingen mit deiner Erfahrung. Du machst das bei euch, ist es jetzt gerade Mittag, du machst das zwischen den Trainingseinheiten, was du natürlich bei Altes, da gehen wir gleich noch drauf eingibst, aber mich freut es ja, einen nicht nur Olympia-Coach zu haben, sondern auch ein Coach eines Olympiasiegers über 110 Meter Hürden, Aris Merritt, und ja noch der aktuelle Weltrekordler über diese Strecke, ja, ich sag mal, mit der fantastischen 12,80 Zeit. Und das ist ja hier in Europa gelaufen, in Brüssel. Und Brüssel steht ja auch bald wieder an. Also deswegen klasse Erfahrung und nochmal Red Carpet ausgelegt. Andreas, der erste Satz, wir sind ja hier im Speed-Podcast. Was fasziniert sich an der Schnelligkeit jetzt in der Leichtathletik? Was fasziniert sich dort?
Ja, also ich meine, es ist eine der langwierigsten menschlichen Qualitäten, die, ich glaube, viele Menschen über Jahre und in die Geschichte fasziniert haben. Von daher ist es ein Gebiet, der immer wieder hervordringt als eine Eigenschaft, die man immer verbessern kann und die immer weiter verbessert wird. Und wir lernen ja immer noch dazu, was eigentlich einen Menschen schnell macht. Von daher ist es immer diese Kombination aus historischem Blick und auch dann diese neue, in die Zukunft schauende Wissenschaft, die man kombinieren muss, um Athleten zu helfen, schneller zu werden. Und ich denke, das ist in Kombination mit der menschlichen Fingerfertigkeit, die man dazu braucht, jemanden zu trainieren, doch eine sehr interessante Kombination.
Absolut. Das ist ja auch das Fundament, was du exorbitant natürlich auch immer darstellst als Trainer dort. Und wir haben jetzt gerade den Zeitraum nach den Olympischen Spielen in Paris und du trainierst in den USA. Und ja, USA natürlich gerade in der Leichtathletik weit, weit voraus. Was sagst du, sind die, ich sag mal, Voraussetzungen in den USA, gerade in der Leichtathletik oder gerade im Speed-Bereich, anders oder wie siehst du das?
Ja, ich denke, es gibt verschiedene Faktoren, die dazu beitragen. Die USA hat natürlich eine sehr große Bevölkerung, von der man eben einfach von den Zahlen aus sicherlich mehr Talente erhoffen kann. Sie haben auch sehr viele große Sporteinrichtungen schon auf der Highschool-Ebene, wo eben Talente erkannt und dementsprechend auch gefördert werden und dann natürlich auch nachher auch auf dem Universitätsbereich. Also ich denke, das Förderprogramm für Sprint in den USA ist schon einmalig und die Kombination aus Talent und dann Förderung und auch Geld, was in diese Förderung gesteckt wird, ist eben sehr erlaubt eben den USA eben einen großen Vorteil gegenüber anderen Ländern zu haben.
Wie gesagt, das ist natürlich ein ganz anderes Fundament als zum Beispiel hier in Europa oder vielleicht auch in Deutschland. Was wir natürlich jetzt hier haben, viele Zuhörer, die jetzt den Podcast natürlich auch wegen dir hören, da bist du ein Beispiel, wie bist du da hingekommen, und was natürlich auch hier viele interessiert, ist, was ist hinter dem Trainer, was ist die Geschichte des Menschen Andreas Behm? Also du bist in Deutschland geboren, in Frankfurt, hast mehrere Stationen in Europa, ich sag mal, miterlebt und hast dich dann weiter, also Studium und auch entwickelt in den USA. Vielleicht nochmal so die Besonderheit, wie du in die USA gekommen bist und natürlich, was alle interessiert, wie bist du zum Speed, wie bist du zum Sprint, zum Coach geworden?
Ja, so kann ich gerne ein bisschen dazu erzählen. Richtig, ja, ich bin in Frankfurt am Main geboren und bin dann als Kind sehr jung nach Madrid gezogen in Spanien und dann später wieder nach Frankfurt zurück, um dort auch Abitur zu machen. In die USA bin ich dann zum Studieren gegangen, relativ einfach, weil mein Vater ist Deutscher und meine Mutter ist Amerikanerin. Die wohnen beide immer noch in Frankfurt, also schönen Gruß an beide.
Ja.
Und ja, von daher, da ich immer als eine doppelte Staatsbürgerschaft hatte, war es sehr einfach für mich, in die USA zu gehen. Bin auch aufgewachsen, deutschsprachig sprechend, einigermaßen, wie man hört jetzt mittlerweile, Englisch, Spanisch, auch etwas Französisch aus der Schule. Von daher war Englisch auch immer kein Problem für mich. Und ich wusste eigentlich schon immer, dass ich im Sportbereich arbeiten wollte. Aufgewachsen war ich ja zum Teil Fußballer und Tennisspieler, aber schon sehr früh in meiner Sportkarriere war mir schon bewusst, dass leider, wenn ich im Sport bleiben möchte, dass es wahrscheinlich sicherlich nicht als Profiathlet sein würde, weil es gab dann immer andere Athleten, die viel, viel talentierter und viel, viel schneller und viel, viel kräftiger und viel, viel größer waren als ich. Von daher wusste ich, wenn ich im Sport bleiben will, dass ich irgendwas anderes tun muss. Und der erste Gedankengang war, eigentlich wollte ich so als Sportdirektor arbeiten. Und ja. Also ich hatte überhaupt keinen Bezug zur Leichtathletik als, you know, so als Jugendlicher, außer es eben auch wie viele andere auch eben im Fernsehen zu verfolgen und Olympia und so weiter. Und ja, ich bin eben in die USA gegangen, um Sport zu studieren. Sportmanagement, um genau zu sein, mit dem Hinblick eben sowas wie Sportdirektor oder wie in den USA bei verschiedenen Sportclubs General Manager zu sein.
Ja.
Und das dazu gehört eben auch, was mich immer fasziniert hat, eine Mannschaft zusammenzustellen und daher auch Talente zu erspähen und auszusuchen. Und ich hatte mir gedacht, in meinem Studium in den USA, wenn ich eben Bewegungsabläufe und Bewegung ganz besonders Schnelligkeit verstehen kann, dass ich dann eben auch bei der Talentidentifizierung eben einen Vorteil habe. Und so habe ich, wenn ich nicht am Studieren war, eben meine Zeit damit verbracht, beim Leichtathletik-Team auszuhelfen. Und das war bei der University of Tennessee. Und ja, das war mein erster Eindruck überhaupt mit Leichtathletik. Und die Idee hat mir dann so gut gefallen, das mit dem Coaching und das mit dem Trainieren, weil es war eine Kombination aus Wissenschaft, es war eine Kombination aus so etwas Kunst mit dabei, hat etwas sehr Zwischenmenschliches dazu beigetragen, eben Trainer zu sein. Man muss auch immer neu dazulernen, es gibt auch immer neue Erkenntnisse. Also es war immer irgendwas Neues dabei und sehr Aufregendes, was mir sehr gefallen hat. Und so bin ich eben langsam zu dem Entschluss gekommen, vielleicht soll ich eine Trainerkarriere einschlagen. Aber zwischen meinem Anfangsstudium als Undergrad und dann zum Trainer gab es noch sämtliche Stationen zwischendurch.
Das heißt, es hat sich tatsächlich entwickelt, dass du da dran geblieben bist. Aber der Hintergrund war schon, du wolltest natürlich im Sport was machen und bist dann Coach geworden, weil das forcieren wir ja auch. Ich sage ja auch immer, wir haben so viel Potenzial hier bei uns in Europa, in Deutschland. Natürlich baut sich das alles gerade in Leichtathletik auf das Ehrenamt auf. Und vielleicht müssen wir auch dahin, dass wir viel mehr Planung reinbringen, zu sagen, ich will Coach werden, ich will auch dort reinkommen und diesen Weg natürlich auch weiter fortschreiten. Das heißt, wie bist du dann zu der ersten Stelle gekommen als Coach? Ich glaube, das war erst dann, wie es dann in den USA ist, Assistant Coach, und hast dich dann, ich sag mal, weitergebildet, bevor du deine eigene Gruppe hattest?
Ja, so, ich kann ganz schnell kurz ein paar der Stationen nennen. Ich war nach meinem Universitätsabschluss, bin ich dann an die Universität von Texas gegangen und habe dort meinen Masters gemacht, auch in Sportmanagement, und habe praktisch dasselbe nochmal gemacht, eben mit der Leichtathletikmannschaft dort ausgeholfen für 2 Jahre. Nach Texas musste ich dann ein Praktikum machen, um mein Masters-Diplom abzuschließen. Dann bin ich nach Arizona gegangen und habe für 3 bis 4 Monate war ich dann bei einem wie heißt es? Das war bei einem Trainingscenter, das heißt Exos. Und das hieß früher Athletes Performance, das heißt jetzt Exos.
Ja.
Die trainieren sehr viele Footballer, Basketballer, Fußballer, alles Mögliche. Und durch die habe ich eben sehr viel mitbekommen über das Aufbau von verschiedenen Trainingssystemen und auch die Integration von Therapie, Training, Ernährungswissenschaft und so weiter. Aber dazu, das reichte noch nicht unbedingt, um Trainer zu sein. Also nach Exos hatte ich eigentlich dann beschlossen, ich will wirklich diese Trainerroute einstellen.
Ja.
Also wie gesagt, ich war selber kein Athlet, ich war noch relativ jung und hatte nicht sonderlich groß viel Erfahrung mit Training zu dem Zeitpunkt, zumindest von meiner Perspektive her. Also bin ich danach zur Texas A&M Universität gegangen, als was heißt Volunteer Assistant. Und ich habe dann die nächsten 8 Jahre, was vielleicht etwas verrückt ist, aber es waren wirklich 8 Jahre, als Volunteer Assistant an der Texas A&M Universität gearbeitet. Das war praktisch, ich nenne das praktisch so meine inoffizielle Doktorarbeit und auch inoffizielle 8 Jahre Lehrgang, den ich dann absolviert habe, um wirklich ein Trainer zu sein. Und an der Texas A&M Universität habe ich nicht nur die Universitätsmannschaft mitgeholfen zu trainieren, sondern ich hatte auch eine professionelle Trainingsgruppe. Und praktisch jeden Tag habe ich ungefähr 3 Leichtathletik-Trainingseinheiten eingelegt und 1 bis 2 Kraftraumeinheiten eingelegt. Also ich war die ganze Zeit am Coachen. Und um mich da auch etwas finanziell auszuhelfen, habe ich immer morgens ganz früh Personal Training gemacht. Also noch so vielleicht eine andere Kategorie von Training mit einer komplett anderen Art von Mensch, mit der man sich da auseinandersetzen muss, auch noch gemacht. Also ich habe so durch diese, sage ich mal, Lehrgang meine Trainerkompetenz sehr gesteigert.
Ja.
Und wenn ich noch Zeit hatte, dann habe ich natürlich auch alles gelesen, was ich in die Finger bekommen konnte über Trainingswissenschaft und Biomechanik und Sportpädagogie und Sportpsychologie und Ernährungswissenschaft und so weiter und so fort. Und habe eben so, wie gesagt, ja, sehr praktisch in irgendeiner, sagen wir mal, inoffiziellen Weise meinen Trainerwerdegang gestaltet.
Enorm. Und dann hast du auch Vince Anderson und mit einigen Trainern dort etablierten, die natürlich auch bekannt sind. Wir kommen natürlich gleich noch zu denen, was ihr bei Altus macht, aber da bist du auch und konntest da natürlich auch Erfahrungen rausziehen und was die dann auch mitgegeben haben, denke ich mal.
Richtig, 100%. Also ich wäre sicherlich nicht nur der Trainer, der ich heute bin, ohne die Trainer-Mentoren, die ich hatte. Und dazu gehört natürlich auch Vince Anderson, der war ich war praktisch sein direkter Assistent für meine 8 Jahre bei Texas A&M. Und dann natürlich auch Dan Pfaff, der an der Universität von Texas gearbeitet hat, als ich dort war. Also es waren natürlich 2 sehr große Trainereinflüsse. Und es gab auch viele, viele andere Trainer in den Staaten und sonst auf der Welt, die sich dann immer Zeit genommen haben, um die Fragen eines jungen Trainers zu beantworten, der sehr neugierig war, um verschiedene Trainingsmethodik und Trainingssysteme zu erlernen. Also wie gesagt, es haben sich viele Menschen wunderbar um mich gekümmert. Und natürlich kann ich dann auch nicht vergessen, einen Trainer besonders, als ich im Sommer ab und zu in Frankfurt zurück war, war ich dann auch bei der LG Eintracht Frankfurt und habe einfach ein bisschen zugeguckt und ein bisschen ausgeholfen. Hier und da Trainer Jörg Graf, ich glaube, der ist jetzt mittlerweile in Ruhestand, der hat immer die verschiedensten Mehrkämpfer in Frankfurt trainiert und der hat mich dann immer einfach mit dabei sein lassen und zugucken. Also auch schönen Gruß an ihn und vielen Dank. Wie gesagt, er hat auch zu meinem Werdegang beigetragen.
Ja, klasse. Das ist ja auch immer fantastisch. Deswegen machen wir das ja auch. Diese Plattform bereitstellen, so dass sich viele Trainer, Trainerinnen austauschen können. Es gibt noch so viele, die auch wirklich helfen auf diesem Weg. Und deswegen nochmal absolute Ehre, dass du heute hier im Podcast bist mit deiner Experience. Und deswegen auch am Anfang viele interessiert einfach so, was ist der Mensch Andreas Behn dahinter? Wie hat er das gestaltet? Deswegen, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und dann über diese Stationen bist du dann weiter, hast dir die professionellen Gruppen aufgebaut und bist hin natürlich dann zu deinem, ja, ich sag mal, noch absoluten Topstar, 110 Meter Hürden, und das ist natürlich auch dein Schwerpunkt, Hürden, kommen wir gleich nochmal dazu, Aris Merritt. Wie ist es dazu gekommen? Das ist ja dann, du warst ja noch relativ jung.
Ja, richtig. Also es war wie viele andere Sachen, wahrscheinlich können viele Trainer auch darüber berichten. Ich muss natürlich auch dazu sagen, als ich an der Texas A&M University war, ein großer Vorteil war, dass man natürlich sehr viel Zugang zu Talent bekommen hat. Mhm. Weil man vergibt eben Stipendien und man rekrutiert dann Athleten aus der gesamten Welt an dieser Universität dann eben als Athlet, als Student Athlete da zu trainieren. Und so dass ich eben als sehr junger Trainer, mir wurden eben die Schlüssel von verschiedenen Sportwagen einfach zugeschmissen, mhm, die ich dann eben trainieren konnte.
Ja.
Und einer davon war sicherlich Aries. Und ja, Aries kam nämlich dazu. Aries wurde von Vince Anderson an der Universität von Tennessee trainiert. Mhm. Und Vince ist dann mitten in Aries' Studium an die Texas A&M Universität gewechselt. Und als Aries dann Profi wurde, ist er Vince dann nach Texas A&M gefolgt. Mit der Idee, dass Vince ihn eigentlich trainieren sollte. Und das erste Jahr, als Aries dort war, hat Vince ihn trainiert und ich, wie bei allen anderen Sachen, war ich der Assistent. Das Problem war aber, dass Vince natürlich als einer der Senioren Universitätstrainer so viel Zeit mit der Universitätsmannschaft und anderen Aufgaben verbringen musste, dass nach einem Jahr wir eigentlich beschlossen haben, dass ich die Hauptrolle, die ich als Haupttrainer von Aries übernehmen werde, und Vince, wenn er eben mal Zeit hat, mir dann assistiert. Und so kam dann eben dieser Rollentausch, zumindest bei den Profis, die wir hatten, dass ich dann eben die Haupttrainerrolle übernehme, weil ich eben viel mehr Zeit hatte morgens, weil ich nicht dieselben Verantwortungen hatte wie Vince. Und so kam es eben, wie gesagt, ein kompletter Zufall, dass ich dann eben Trainer von Aries wurde, unter anderem.
Ja, wow, also riesige Tür aufgetan und natürlich dann koppeln wir das jetzt natürlich, wo du dein Wissen eingebracht hast und natürlich auch hinterher deine Trainingsphilosophie weiter dann natürlich vervollständigt hast und dort eingesetzt hast. Also unheimlich spannendes Thema. Vielleicht wir dieser, ja, ich sag mal, plus minus halbe Stunde dient ja da so, dass ein bisschen da ein kleiner Einblick gemacht wird. Aber alle sind natürlich fasziniert, wie ist es gekommen zu der Entwicklung dann hinterher in Brüssel, diesen Weltrekord, und vielleicht so hast du Aries gecoacht aufgrund seiner Stärke. Du legst ja sehr, sehr viel Wert auf Beschleunigung, ja, dass das richtig funktioniert und natürlich dann Speedaufbau. Aber so, was waren die Merkmale, so ich sag mal, die Meilensteine, wie du das entwickelt hast?
Ja, so viele sehen ja den Weltrekord in Brüssel oder, you know, 2012 den olympischen, die olympische Goldmedaille und sehen halt dieses Jahr als einen Riesensprung für Aries. Wozu ich sagen muss, eigentlich, wenn man seine Karriere etwas genauer verfolgt, hat dieser Aufbau praktisch 4 Jahre gedauert. Also es ist nicht so, als ob er von einem Jahr auf den anderen auf einmal diesen Riesensprung gemacht hat. Leistungsmäßig, wenn man sich nur die Nummer ansieht, dann sicherlich könnte man das denken. Aber wirklich, es gab einen 4 Jahre Aufbau, wo wir wirklich mit verschiedenen verschiedener Trainingsmethodik getüftelt haben und praktisch leicht experimentiert haben, bis wir die richtige Kombination an Trainingselementen zusammenstellen konnten. Also Aries war auch immer einer der, es war von Anfang an klar, dass er einer der talentiertesten Hürdenläufer auf dem Planeten war. Das war eigentlich keine große, das konnte eigentlich niemand in Frage stellen. Das war auch keine große Überraschung für jemanden. Aber einer seiner großen Probleme war, er war halt immer sehr talentiert und sehr explosiv. aber auch sehr verletzungsanfällig. Und wir mussten eigentlich sehr mit unserem Trainingsvolumen experimentieren und runterschrauben, um wirklich ihnen zu erlauben, eine Saison praktisch verletzungsfrei zu absolvieren. Und das, wenn man eigentlich sehen würde, was er an Training macht, wären wahrscheinlich viele schockiert, weil es ist eigentlich nicht sonderlich viel. Praktisch jedes Jahr haben wir das Trainingsvolumen leicht zurückgeschraubt. Es ging praktisch darum, was können wir eigentlich aus seinem Trainingsprogramm vielleicht herausnehmen oder wie wenig können wir eigentlich wie wenig trainieren können wir, um eine gute Leistung von ihm hervorzulocken, ohne ihn zu verletzen. Also all diese Kombinationen an Sachen waren natürlich sehr interessant und wichtig, um ja ihn eben zu erlauben, sein Talent völlig zu entfalten.
Also absolut spannend auch, wie das gerade du hast es ja gesagt, Talent ist da, aber man muss das natürlich das Training so auch gestalten, dass der Sportler sich dann auch weiterentwickelt, ohne sich zu verletzen. Und da gehört natürlich sehr, sehr viel noch drumherum und diese Trainingsmethodik, Philosophie dann auch wirklich einzubringen. Wenn du das so betrachtest, so mit Arias jetzt hier, wie war so vielleicht so eine typische Woche in der Wettkampfperiode aufgebaut? Das ist so jetzt, ich weiß, ein kleiner Einblick, aber manche interessiert das natürlich so, wie so eine Woche mal so als Mikrozyklus aufgebaut wurde oder vielleicht die Philosophie, die du in der Woche so einbaust. Wie wäre das so gestaffelt gewesen?
Ja, also wenn wir davon ausgehen, dass, sagen wir, am Samstag einen Wettkampf hat und wir dann eben diese Woche gestalten, ich sehe gerade, ich besitze Wörter auf Deutsch, die ich seit einiger Zeit nicht mehr benutzt habe. Also etwas Geduld mit mir bitte, alle, die zuhören. Das ist jetzt auch eine Übung für mich.
Ja, kein Problem. Super, einfach. Das ist klasse. Ich sag das nochmal. Danke, dass du das auf Deutsch machst. Du sprichst so viel Englisch. Danke.
Das ist gute Übung für mich. Das ist gute Übung für mein Gehirn. Montag. Also ich fange damit an. Normalerweise versuchen wir, die wichtigste und die größte Trainingseinheit unter der Woche am Dienstag einzubauen. Wir haben durch Erfahrung gelernt, vor allem für Aries, wenn wir am Montag versuchen, obwohl er am Montag vielleicht am meisten ausgeruht ist, wenn wir am Montag dann gleich groß einsteigen, dann fällt diese Einheit meistens etwas flach. Also ist Montag unser so ein Einstiegstag für uns, sodass Montag eher ein ohne Hürden ein Beschleunigungstag ist, eben etwas vielleicht Explosives mit verschiedenen Sprüngen, Medizinballwürfen und eine kurze Beschleunigungseinheit. Das ist eigentlich alles, was wir am Montag machen würden, damit er am Dienstag sich dann wirklich gut fühlt. Am Dienstag wäre dann am wichtigsten eine Langhürdeneinheit, das nennen wir Speed Hurdles, also etwas, wo wir sagen wir sind jetzt in der Freiluftsaison. Das ist mir das Wort eingefallen. In der Freiluftsaison. dann würden wir vielleicht 2 bis 4 Hürdenläufe über 6 bis 12 Hürden machen und danach in den Kraftraum gehen. Also und danach eine Kraftraumeinheit einlegen. Mittwoch wäre dann wahrscheinlich ein Ruhetag. Donnerstag, ja, es kann sein, Moment, naja, eigentlich, ich nehme das zurück, Mittwoch, wenn wir Samstag Wettkampf haben, dann wäre Mittwoch, würden wir zurückkommen und Mittwoch etwas länger laufen, also es etwas Speed-Endurance-mäßig machen. Das kann aber auch, das hängt je nachdem ab, wie er sich fühlt, weil wie gesagt, Aries ist sehr volumenempfindlich, also diese längeren Läufe könnten eigentlich auch nur in Turnschuhen auf dem Gras stattfinden. Also vielleicht ist es nicht mal Speed Endurance, sondern es sind eher so Tempoläufe.
Ja.
Donnerstag hätte er dann frei. Freitag würden wir dann unseren Pre-Meet vor Wettkampfstag haben, wo wir eben ein paar Hürdenstarts, wahrscheinlich 2 bis 3 Hürdenstarts machen würden, über 1 bis 3 Hürden. Und dann, Samstag würde dann laufen. im Wettkampf teilnehmen, ja, und Sonntag hätte er dann frei. Also es, ja, wäre kurz und knapp ungefähr eine In-Saison Trainingswoche.
Ja.
Und ja, eigentlich nicht, wie gesagt, wenn jemand das hört, würden die sagen, wie kann der überhaupt so gut sein, wenn er, aber wie gesagt, er hat sehr empfindliches Nervensystem. Zu dem Zeitpunkt sind wir eigentlich nicht dabei, sonderlich groß zu trainieren. Für viele andere Athleten, weiß ich natürlich, würde dieses Schema wahrscheinlich nicht funktionieren. Langfristig. Sie würden dann vielleicht mehr Trainingsimpulse brauchen, um sich weiterzuentwickeln. Aber diesen Fehler habe ich eben die ersten paar Jahre mit ihm gemacht und jedes Jahr war er dann irgendwie zu irgendeinem Zeitpunkt in der Saison immer verletzt.
Mhm.
Und ja, so dass man eben zumindest durch diese Erfahrung gelernt hat und dann eben das Volumen justiert hat. Intensität ist eigentlich immer auch ziemlich hoch bei verschiedenen Trainingseinheiten. Intensität kann er eigentlich relativ gut machen. Wie gesagt, solange nicht zu viel davon macht.
Ja. Ja, also wahnsinnig spannend und wie gesagt, auch da nochmal ein kleiner Impuls, alle, die das jetzt hören. Wir haben was Besonderes mit Andreas vor, auch für eine Speed Summit. Leider ist es dieses Jahr noch nicht möglich, dass du live vor Ort bist, aber alle, die dort sind, wir haben da eine, ja, ich sag mal, eine Überraschung vorgesehen, weil bei mir im Kopf und auch was ich vorbereitet habe, da sind so viele Fragen, wo wir in die Tiefe gehen, aber wir wollen uns heute begrenzen mal auf diese 30 Minuten. Und du als natürlich jetzt Hürdenspezialist, Speed-Spezialist, gehst natürlich gleich wieder ins Training. Und jetzt mal den Übergriff so. Du, und jetzt komme ich auch, hier zeige ich mal was hoch. Ich selbst habe ja hier einen Abschluss bei Altus gemacht. So, du bist Vice President Performance bei Altus. Was kann ich mir darunter vorstellen?
Ja, das ist ein sehr, das ist mein offizieller Titel. Ich meine, eigentlich bin ich Sprint- und Hürdentrainer.
Ja.
Aber es ist natürlich auch eine Privatfirma. Also ich bin auch Mit-Eigentümer dieser Firma, die wir vor schon 10 Jahren gegründet haben, als eben Trainings- und Education-Firma.
Ja.
Wir sind, wie ich schon angedeutet habe, wir sind mehrere Trainer, die eben auch unsere Erfahrungen teilen wollen mit anderen Trainern, weil wir eben auch so gelernt haben und eben auch Trainer werden konnten, weil viele auch eben ihre Erfahrungen und ihr Wissen mit uns geteilt haben. Also es ist einer unserer Ziele, eben ein gutes Trainingscenter zu haben, aber auch gleichzeitig Wissen, und nicht nur unser Wissen, sondern auch Wissen von unseren Kollegen oder anderen Leuten, die das auch gerne teilen oder vielleicht nicht das Medium oder die Möglichkeit haben, es so zu teilen oder so auszudrücken, wie sie wollen, das auch an andere Trainer weiterzugeben.
Ja.
Und ja, so ist eben Altus entstanden. Wir wollten unabhängig von Verbänden, unabhängig von Vereinen, unabhängig von großen Schuhsponsoren eben etwas aufbauen, wo wir wirklich unsere Ideen durchsetzen können. Und es eben unsere Ideen sind und nicht die Ideen von irgendjemand anders, die wir dann einfach nur umsetzen wollen. Also von da, so ist Altus eben entstanden.
Sehr gut. Also wir haben in vielen Podcasts, die Experten, haben wir schon immer einen Hinweis bekommen. Zum Ende machen wir immer Empfehlungen und da seid ihr Altus oft benannt worden. Ich selbst habe ja diesen Kurs gemacht. Du selbst hast auch einen speziellen Hürdenkurs mit Videos etc. Ich glaube auch mittlerweile auf jeden Fall Deutsch auch oder ist es geplant. Also unheimlich spannend, was ihr dort macht für die Weiterbildung. Wir haben auch einige Coaches gehabt, dass ihr auch so ein, ich sag mal, Coach-Mentorship-Programm anbietet für ausgewählte Coaches, die, ich sag mal, euch direkt mal sehen wollen. Ist sowas auch möglich?
Wir haben ja nicht nur Online-Sachen, sondern eben auch in Person machen wir auch verschiedene Projekte. Es sind so verschiedene Coaching-Kurse,
ja,
verschiedene Therapiekurse. Und ja, wir sind momentan in Atlanta, sind aber dabei, zurück nach Phoenix umzuziehen. Uns gefällt das Wetter dort etwas besser und wir haben auch ein paar interessante Möglichkeiten jetzt, die dort uns wieder hinlocken. Falls jemand in den Vereinigten Staaten sein sollte und das hört oder aus Deutschland irgendwann in den Vereinigten Staaten kommt, wir haben auch immer gerne Trainer zu Besuch für einen Tag oder so. Also könnt ihr auch gerne anschreiben und dann kann man auch gerne mal einen Tag bei uns vorbeischauen und sich dann das alles angucken. Das machen wir unverbindlich super gerne.
Ja, klasse. Auf jeden Fall, wir werden alle Informationen, was wir damals schon gemacht haben, jetzt aber nochmal von Altes hier in den Shownotes hinterlegen, sodass ihr auch jetzt natürlich dort auch zurückgreifen könnt per Link. Stu McMillan, Dan Pfaff, allein Dan Pfaff, auch bei dir, so was ihr manchmal dort zeigt, so wo ich sage, boah, das habe ich gar nicht gesehen. Aha, das sind so Bereiche, darauf muss ich achten, auch dein Hürdenkurs, so bestimmte Aspekte, gibt es überhaupt Sprinter, die zu schnell sind über die Hürden? Gibt es sowas? Und so wie du das erklärt hast, nein, eigentlich nicht. Unheimlich interessant. Das heißt, ihr habt dann auch einmal die Coaches, aber natürlich der Schwerpunkt ist auch, dass Athleten und Athleten zu euch kommen können, die dort dann mit euch logischerweise trainieren. Das ist also auch ein wichtiger Punkt und der Hauptpunkt dann auch.
Richtig, ich denke, das geht Hand in Hand, weil wir haben natürlich auch nur Kredibilität, wenn wir auch, wenn wir jetzt nicht nur einfach online gehen und irgendwas schreiben, sondern es eben auch aus unserer eigenen Erfahrung tun und was für uns funktioniert hat und sicherlich auch, was für uns auch nicht funktioniert hat. Ich meine, jeder Trainer hat Sachen versucht oder kleine Experimente, hoffentlich harmlose Experimente gemacht, um zu sehen, ob sie etwas Neues zu ihrer Trainingsmethodik dazu entdecken können. Ich denke, Trainer sind oftmals den Wissenschaftlern sämtliche praktische Schritte voraus, die dann eben jetzt erst durch die Wissenschaft dann etwas mehr, sagen wir mal, vervollständigt oder kategorisiert werden. Aber ich denke, das gehört auch zum Trainersein dazu. Ich will jetzt auch noch ganz schnell dazu noch sagen, einer unserer neuesten Projekte ist, dass wir jetzt im Zusammenhang mit ein paar Kollegen und einer völlig akkreditierten Universität jetzt auch bald ein Masters-Programm in Sport und Coaching herausbringen.
Sehr gut.
Den man dann eben auch online machen kann. Und das ist wirklich ein kompletter Universitätsgang. Also bitte, falls das jemand interessiert, einfach mal danach googeln, Altes Masters Program. Wie gesagt, wir sind sehr stolz darauf und ja, hoffen, dass wir einen sehr diversen Coaching-Programm zusammenstellen und dann auch viele diverse Interessenten durch dieses Programm eben weiterhelfen können.
Ja, klasse. Also das ist ja ganz neu. Also hört euch das auf jeden Fall an. Auch sehr gute Informationen. Danke, Andreas. Und wir haben ja gesagt und versprochen, dass du nicht zu lange von deinem Training wegbleibst. Und wir nähern uns der Ziellinie. Ich habe zwei Punkte nochmal, die sehr, sehr interessant sind zum Abschluss. 110 Meter Hürden, jetzt erstmal natürlich der Männer. Die Zeit, wo glaubst du jetzt in der nächsten Zeit wird sich das hinentwickeln? Klar, du hoffst natürlich, dass so lange wie möglich der Weltrekord da bestehen bleibt, wo er jetzt ist. Aber wie siehst du die Entwicklung dort?
Gut, ich meine, ich bin nicht sonderlich gierig. der Weltrekord hat schon, ich meine, es ist auch nicht mein Weltrekord, es ist Aries' Weltrekord. Dieser Weltrekord hat schon viel länger gehalten, als ich eigentlich dachte. Ich meine, schon über 10 Jahre. Grant Holloway ist ja auch schon ein paar Mal knapp dran vorbeigeschrammt. Also ich denke, irgendwann wird es schon passieren, dass jemand 12-7 läuft, was dann natürlich fantastisch ist. Und wenn das jemand macht, dann gönne ich das dem auch wirklich. Das gönne ich denen dann auch von ganzem Herzen. Aber ich denke, 12-7, ich denke 12-60, 12-65 ist schon möglich. Wann das passiert, weiß ich nicht. Aries ist schon im Training schneller gelaufen. Ist natürlich alles komplett theoretisch. Ist natürlich schon schneller gelaufen als 12,80. Von daher weiß ich aus eigener Erfahrung, dass ich denke, dass etwas in 12,7 oder 12,60 hoch möglich ist. Aber natürlich braucht man auch die richtigen Bedingungen dazu. Vielleicht der richtige Wettkampf, die richtigen Windbedingungen, die Temperatur. Richtige Zeitpunkt in der Saison, richtige richtiger Aufbau zu diesem Wettkampf. Ja, alles gehört eigentlich dazu. Ich meine, Aries hat eigentlich den Weltrekord gebrochen, als er nicht an den Weltrekord gedacht hat. Mhm. Die paar Wettkämpfe, wo er versucht hat, den Weltrekord zu brechen, ist da jetzt relativ schnell gelaufen, aber immer mit etwas Druck und nicht ganz frei. Und dann zum letzten Wettkampf in Brüssel haben wir gesagt, hey, war eine tolle Saison, lass uns einfach, wenn wir dieses Rennen gewinnen, bist du Diamond League Champion. Also versuchen wir einfach, dieses Rennen zu gewinnen, aber nicht mit auf Teufel komm raus jetzt super schnell zu laufen. Und dann ist er einfach frei und relaxed gelaufen, dann ist es auf einmal passiert. Ja. Also ich denke, ja, wie gesagt, kann sein, dass Grant Holloway hat noch ein paar Wettkämpfe. Kann ja sein, dass jetzt noch irgendwas die nächsten Wettkämpfe passiert. Von daher, ja, bin ich mal gespannt.
Ja, also danke erstmal auch für diesen Einblick nochmal. Das ist ja auch immer sehr, sehr spannend auf diesem absolut höchsten Niveau. Vielen Dank. Zum Abschluss habe ich immer zwei Fragen. Die erste Frage übernehme ich jetzt für dich, für euch. Da sage ich immer, was empfehlt ihr und so weiter. Und ich empfehle jetzt, schaut euch das Programm von Altes an. Das ist jetzt hier für mich absolut mal eine Basis. Es ist noch nicht mal Werbung, weil ihr habt so viele Experten vorher schon gehört, die immer auf Altes, auf euch dazu reflektiert haben. Macht das. Aber, und jetzt zum Schluss wirklich die letzte Frage. Zielannahme 110 Meter Hürden, da sind wir jetzt hier. Was machst du jetzt als Coach ganz anders als zum Anfang deiner Karriere? Was ist so der wichtigste Punkt, wo du sagst, oh, das mache ich ganz anders? So, bei mir ist es das Aufwärmen, habe ich von euch auch gelernt, Dribblings und was ich da alles einbaue, das mache ich ganz anders. Aber was ist für dich so, was machst du jetzt ganz anders, als du es damals gemacht hast?
Also ich glaube für mich, ich meine, gut, jedes Jahr ändert sich das Trainingsprogramm leicht, sodass es dann nach 10 bis 20 Jahren dann immer eine, sicherlich sieht mein Trainingsprogramm jetzt komplett anders aus, als es am Anfang aussah. Aber ich denke, eine Sache, über die ich mir viel mehr bewusst bin, als vielleicht am Anfang meiner Karriere. Am Anfang ging es eher darum, so viel technische und wissenschaftliche Sachen zu lernen und einzubauen, wie nur möglich. Ich denke, je älter, ich meine, so alt bin ich noch nicht, 45,
ja.
Zumindest chronologisch.
Ja.
Ich denke, je mehr ich als Trainer unterwegs bin, desto mehr weiß ich, dass viele jetzt eben Zugang zu denselben Informationen haben. Und ein großer Teil oder ein sehr wichtiger Teil ist eben diese menschliche Beziehung zum Athleten. Und dass man vielleicht eben nicht selber der beste Trainer ist für jeden Athleten, aber dass man für einige Athleten vielleicht eben der richtige Trainer ist. Mhm. Und das ist eben diese menschliche Verbindung, man muss an dieser menschlichen Verbindung arbeiten, eben auch, wie man mit den Athleten kommuniziert. Jeder Athlet ist anders. Jeder Athlet will eben, muss man eben mit verschiedener Ausdrucksweise versuchen, eben zu verbinden und sie helfen, sich zu verbessern. Also ich denke, das ist sicherlich etwas, was ich besser und anders mache als ich vielleicht als junger Trainer eben gemacht habe, ist eben diese Erfahrung, wie ich mit verschiedenen Menschen umgehen kann und wie ich aus verschiedenen Persönlichkeiten eben Leistungen hervorbringen kann.
Herzlichen Dank für diesen Impuls, für deine Erfahrung, fürs Teilen, und wir sind über die Ziellinie. Es war mir wirklich eine Ehre, kann ich mal sagen, dein Gespräch hier, deine Erfahrung mit aufzuführen und aufzunehmen. Andreas, herzlichen Dank erstmal.
Ja, vielen Dank. Hat sehr Spaß gemacht. Hoffentlich finden die Zuhörer das interessant. Danke, dass ich auch mein Deutsch etwas üben konnte. Vielleicht hört man noch einen leicht hessischen Akzent. Ja, und hoffentlich war das relativ informativ für alle.
Ja, absolut. Also ich glaube, alle Hessen werden jetzt jubeln. Endlich mal einer, der unsere Sprache spricht. Und vielen lieben Dank und Grüße auf jeden Fall USA Richtung Atlanta. Und für dich jetzt noch einen schönen Nachmittag. Für uns wird schon dunkel jetzt hier. Und Andreas, nochmal herzlichen Dank.
Ja, danke, Thomas.
Felix, ich denke mal, enorm was Andreas auch an Erfahrung gesammelt hat, oder?
Unglaublich, ja. Ich finde das immer, also das, es gibt dir ja als Coach so unglaublich viel mit. Weißt du, du lernst ja so viele Dinge über den Tellerrand hinaus, gerade von solchen Trainern, die so unglaublich viel Erfahrung haben, gerade in dem Bereich auch. Und diese Coaches dann hier zu haben, auch mit Altis in der Verbindung hier, die wir hier zwischen dem Speed Summit und Altis knüpfen können, ist unfassbar. Also, dass man die Möglichkeit hat, diese Erfahrung dann auch ja, sich irgendwo zu seinem Vorteil anzueignen und mitzunehmen, gerade wenn wirklich erfolgreiche Coaches dir was mit auf den Weg geben, ist unglaublich wertvoll.
Ja, absolut. Und unser Ziel ist ja, dass wir wirklich Altis, Andreas Behm vielleicht auch mal live vor Ort haben bei einem Summit. Und wir sollen nochmal alle grüßen jetzt hier beim Speed Summit. Aber mindestens haben wir schon mal ein Video und jetzt ein Bonbon. Normalerweise ist das Video nur im Zusammenhang mit dem Speed Summit. Aber wir werden dieses Video auch für alle Hörer jetzt hier in den Shownotes nochmal reinsetzen. So könnt ihr euch das alle nochmal anschauen. Persönlich und wie gesagt, unter altis.world habt ihr auch die ganzen Kurse, Foundation-Kurs, auch ein sehr, sehr guter Name, Altis Need for Speed-Kurs, Performance etc., also abgestuft. Und er hat auch darauf hingewiesen, dass jetzt das ganz Neue ist, ein Master, also wirklich nochmal in dieser universitären Ausbildung, guckt da auch nochmal genau rauf, das ist, was die auf die Beine gestellt haben für die Coaches, für die Ausbildung.
Ja.
Also sehr, sehr interessant.
Ja. Es ist ein unglaubliches Spektrum einfach auch, also an Möglichkeiten, weißt du, an verschiedenen Schulungsmöglichkeiten, Weiterbildungsmöglichkeiten. Ich finde das also unglaublich, ja.
Genau. Ich selbst habe den Kurs auch gemacht, Short Sprints mehrere und habe dann auch dieses zu Ende gemacht. Das war tatsächlich damals auch in den Corona-Zeiten und kann das nur empfehlen. Und wie die das auch aufbauen, sehr, sehr gut. Da müssen wir auch mal, vielleicht können wir so ein paar Snippets bei uns mal aufbauen auf unsere Plattform. Deswegen auch nochmal hier von meiner Stelle, danke nochmal, Felix, du hast ja mitbekommen für die ganzen Zuschriften.
Ja.
Auch nochmal für Speed Summit. Also danke auch für das Lob, danke für die konstruktiven Feedbacks auch, das werden wir alles nehmen. Bitte schreibt nochmal, das war wirklich extrem viel, falls etwas untergegangen ist, wo wir das nicht gesehen haben, wo ich das vielleicht persönlich auch nicht gesehen habe, ruhig nochmal schreiben über alle Kanäle und dann werden wir auf jeden Fall uns da nochmal austauschen oder das alles soll beantwortet werden, aber es ist enorm viel, was wir an Speed Summit am 14.
September
dort auch hatten.
Und,
ja, und das jetzt online, letztes Mal haben wir es erzählt, auf der Seite ist das Shirt jetzt endlich. Und das ist natürlich unser Speed Summit 2024, drittes Speed Summit Shirt ist jetzt tatsächlich auf der speed-summit.com Seite.
Und es sieht das unglaublich gut aus.
Ja,
was soll ich sagen? Also es ist wirklich sehr gelungen, ja.
Danke, danke. Jetzt habe ich da gehustet. Ich konnte nicht anders. Sollen wir das nochmal machen?
Ja, kannst du machen, ja.
Ja. Also ich glaube, du warst dran, ne? Und es sieht gelungen aus. Also.
Ja. Ach so, ja, stimmt. Ja, warte. Okay, was hast du denn davor gesagt gehabt? Jetzt auf der Seite oder so, ne?
Genau.
Ja, und es sieht verdammt gut aus, Thomas. Was soll ich sagen? Also absolut gelungen.
Danke, mit unserem Cheater hier gepaart. Ja. Also es wird spannend. Viele, viele Projekte sind, ich sag mal, in dem Kopf bei uns und Schritt für Schritt wird das auch alles bewerkstelligt und wir freuen uns, dass ihr zuhört. Wesentliche Informationen kriegt ihr jetzt auch. Newsletter läuft wieder an. In den Shownotes kriegt ihr Informationen und herzlich gerne, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die uns stellen. Es wird jetzt eine spannende Zeit, wo, ja, ich sag mal, immer mehr jetzt Podcast wieder gehört wird. Und deswegen freuen wir uns natürlich, dass ihr hier so zahlreich auch dabei seid.
Ja.
Felix.
Thomas.
Haben wir schon hier.
Wir sind auf der Zielgeraden.
Ja, ehrlich, du musst schon die Landeklappen. Genau, ausfahren, beziehungsweise hier. Ja, und Ziellinie, Band ist erreicht. Und damit herzlichen Dank, Felix. Herzlichen Dank an alle. Und wie immer, bleibt schnell. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.